Jesus wurde mal von seinen Freunden gefragt, für wen halten mich eigentlich die Menschen? Oder Jesus fragte seine Freunde und sie sagten dann zu ihm, einige halten dich für Johannes den Täufer und andere für Elia. Und wieder andere für einen anderen Propheten. Und er fragte sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias. Über Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder die unterschiedlichsten Spekulationen, wer denn dieser Jesus von Nazareth wirklich war. Wie spannend ist es, wenn Jesus von sich selbst spricht und uns in prägnanten Bildern teilhaben lässt an seinem Personengeheimnis, wie ich es ausdrücke. Es sind Bilder, die beginnen mit den Worten, ich bin. Und so hören wir nun den Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Naja, könnte man sagen, da hat sich Jesus mit der Auswahl seines Bildes nicht ein wenig vergriffen. Ausgerechnet vom Weinstock redet er. Hätte es da nicht eine andere, unverfänglichere Pflanze getan, etwa eine Frucht wie die Himbeere oder am besten die Hagebutte? Da wird dann wenigstens kein allzu berauschendes Getränk draus gewonnen. Eher ein frommer Tee für das christliche Freizeitheim. Die Älteren von uns wissen, wovon ich spreche. Ich jedenfalls habe mehr als genug Hagebuttentee getrunken. Aber nein, es muss jetzt hier der Wein sein. Und schon ist man dabei mit seinen Assoziationen. Wein steht für rauschende Feste und fröhliche Gelage, für üppige Feiern, für ungetrübte Lebensfreude. Ausgerechnet vom Wein redet er. So wie er ja vorher schon im Johannesevangelium bei seinem ersten zeichenhaften Wunder dafür gesorgt hat, dass bei der Hochzeit der Wein nicht ausging. Die Frucht, die an uns Menschen, den Reben, wachsen soll, ist im Bild eine Weintraube. Das ist doch der Inbegriff von Lebensfreude und Festlichkeit. Ich möchte Sie jetzt einfach mal ein bisschen neidisch machen. Die Weintraube. Haben Sie nicht gerade auch Lust reinzubeißen? Meine Frau hat mir gesagt, ich soll es nicht tun auf der Kanzel. Ich kann mich kaum zurückhalten. Jesus will den Zusammenhang zwischen einer festen Bindung an ihn und einer positiven Wirkung darstellen. Den Zusammenhang zwischen der Bindung an den Wurzelstock und den daraus wachsenden Früchten. Und er wählt dafür ausgerechnet das üppige Bild des Weines. Und ich habe den Eindruck, wir müssen das als Christen erst wieder neu entdecken. Ja, dass das Leben auf einer festen und ungebrochenen Beziehung zu Jesus Christus aufbaut, das wissen wir. Und dass aus dieser Beziehung Früchte wachsen sollen, das kennen wir auch. Aber dass diese Früchte im Bild herrlich süße Weintrauben sind, das scheint der Christenheit schon sehr schnell nach Jesus aus dem Blick geraten zu sein. Zu schnell wurde mit dem sogenannten Fruchtbringen eher eine säuerliche Moral verknüpft. Zu schnell ging es nur noch um Anständigkeit oder womöglich gar um eine Selbstverneinung. Von der ansteckenden Fröhlichkeit eines Weinfestes war schon bald nichts mehr zu spüren. Nehmen Sie das bitte mit aus unserem Gottesdienst. Jesus sagt, wer an mir bleibt und ich an ihm, bringt viel Frucht. Wer eine vertrauensvolle Beziehung zu mir lebt, wird erleben, wie süße Trauben wachsen, wie sich dabei eine ansteckende Freude ausbreitet, ja, wie das Leben zu einem Fest wird. Nichts gegen Anständigkeit, nichts gegen Moral, aber es gibt so viele Christen, die ihren Lebensalltag verdruckt und verbissen gestalten. Die sind dann nur noch Hagebuttentee-Menschen. Dabei hat Jesus vom Weinstock gesprochen und nicht vom lauwarmen Mineralwasser oder gar vom Fencheltee. Ich will ein Beispiel bringen. Frucht im Sinne des Weinstocks, das heißt auch Großzügigkeit entwickeln. Christen brauchen nicht knickerig sein im Umgang mit ihrer Zeit, im Umgang mit dem Hab und Gut, im Umgang mit sich selbst. Großzügigkeit zeigt sich in Gastfreundschaft oder in einem Lebensstil, der eben nicht ständig auf die Uhr schaut. Wer mit dem Weinstock Jesus Christus fest verbunden ist, hat doch eine ganze Ewigkeit vor sich. Und dann brauchen wir doch nicht ständig Angst haben, irgendwas zu verpassen. Großzügige Menschen sind festliche Menschen. Uns Christen würde das gut zu Gesicht stehen. Oder ein anderes Beispiel, Frucht bringen im Sinne des Weinstocks, das steht auch für Selbstvergessenheit. Wer von Gott her lebt, braucht nicht ständig nach sich selbst zu fragen. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Dieser Zettel soll bekanntlich im Badezimmer auf dem Spiegel geklebt haben, und zwar vom Papst Johannes den 23. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Das ist eine festliche, selbstvergessene Lebenshaltung. Und wer sich selbstvergessen einer Aufgabe widmet, hat Ausstrahlung, im Gegensatz zu den Menschen, die meinen, sie müssten sich selbst zugrunde richten. Scheinbar fromme Weltverneiner treiben faule Früchte. Mit den süßen Weintrauben ist was anderes gemeint. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, so drückt es Jesus aus. Ich konnte vor einiger Zeit mit einem alten Freund aus Brackenheim mal sprechen, der nebenbei einen kleinen Weinberg bewirtschaftet. Mich hat in diesem Gespräch beeindruckt, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Die Traubenlese ist doch nur das i-Tüpfelchen, nur der schöne Abschluss eines arbeitsreichen Jahres im Weinberg. Und wirklich anstrengend für den Winzer, also im Bild gesprochen für Gott, ist die Arbeit, wo er sich jede einzelne Pflanze genau ansehen muss und er sie dann an der richtigen Stelle beschneidet. Wenn ein Weinberg nicht beschnitten wird, dann wachsen bald keine Trauben mehr. Alles wuchert nur noch zu langen Reben auseinander. Statt dem Wein hat man nur noch lange Blätterlianen. Und das ist das Zweite, das ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und ich merke, wie schwierig das zu formulieren ist. Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen dem Fruchtbringen und dem Beschnittenwerden. So wie beim Wein die Rebe gekürzt werden muss, damit die Kraft des Weinstocks in die Früchte und nicht bloß in die Blätter geht, so gibt es auch an uns Menschen diesen Zusammenhang. Und je länger man darüber nachdenkt, desto sensibler wird man auch dafür, wo Gott einen womöglich beschneiden möchte, wo er von unserem Leben erwartet, dass es sich nicht immer mehr verbreitert, sondern stattdessen vertiefen soll. Die Rebe zu beschneiden, damit die Kraft des Weinstocks in die Früchte geht. Das heißt zum Beispiel weniger oberflächliche Kontakte und dafür mehr vertrauensvolle Gespräche mit einem echten Freund zu führen. Oder weniger Dauerstress und dafür das, was man tut, auch richtig und ganz machen. Oder weniger Aktionen und dafür mehr Ruhe und mehr Sorgfalt. Weniger Multitasking und dafür mehr Konzentration. Unsere Kinder im Naturkindergarten lernen das besonders anschaulich. Hoffentlich dürfen sie bald wieder in den Wald hinaus. Dort werden sie nicht wie sonst so viele Kinder unserer Zeit von lauten, von grellen Reizen überflutet, sondern sie lernen dort ganz genau hinzusehen. Die Ameise oder den Regenwurm zu beobachten. Und nicht wie viele andere Kinder heutzutage nur laute Musik zu hören, sondern dem Klang des Waldes zu lauschen, dem Rauschen der Blätter, dem Knistern der Äste. In diesem Jahr werden die allermeisten nicht ihre geplante Urlaubsreise antreten können. Und wer weiß, Vielleicht steckt darin ja auch eine besondere Chance, doch mal wie die Kinder neu in Staunen zu geraten, wie schön unsere unmittelbare Umgebung ist. Und das hat nichts mit moralinsaurer Askese zu tun, nicht mit einer fromm verordneten Abstinenz. Es geht um eine Lebenserfahrung, die man schlicht und einfach weise nennt. Und dann gibt es schließlich auch jene Erfahrungen, wo wir beschnitten werden, weil uns von jetzt auf gleich was genommen wird. Etwas, das vorher viel Gewicht hatte in unserem Leben. Und Sie merken, ich kann das nur zögernd, nur mit aller Vorsicht ansprechen. Und damit ist sicher auch keine Antwort auf die Frage gegeben, warum es immer wieder böse Wendungen in unserem Leben gibt, warum immer wieder Leid und Krankheit bei uns durchbrechen. Das gilt ja nicht nur jetzt, sondern immer wieder. Ja, es gibt dabei tatsächlich auch jene geradezu geheimnisvolle Erfahrung, die an den Weinstock erinnert. Meistens kann sie erst im Rückblick zum Ausdruck gebracht werden. Da wird plötzlich Wichtiges von Unwichtigem unterschieden. Und das Leben bekommt Tiefgang. Statt grünen Blättern wachsen saftige, dunkle Trauben. Und wer einmal eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt worden ist, nicht mehr umherhetzen kann wie sonst, kann entdecken, wie das Leben dabei an Qualität gewinnt. Oder wer sich reduzieren muss, weil er sich aufgrund einer wirtschaftlichen Notlage nicht mehr alles leisten kann, der kann manchmal geradezu eine ungeahnte Freiheit erleben, weil er sich nicht mehr abhängig macht von dem, was er hat, sondern mehr auf das schaut, was er ist, haben oder sein. So hat einst der Psychologe Erich Fromm sein berühmtes Buch genannt. Haben oder sein. Damit lässt sich die Frage nach dem Verlust, nach dem Leid natürlich nicht einfach beiseite schieben. Vieles bleibt unfassbar und sinnlos. Aber manchmal braucht es tatsächlich schmerzhafte Erfahrungen, um aus der Quantität in die Qualität geführt zu werden. Wer als Christ sein Leben von Gottes Weinstock her versteht, fragt auch im Gebet nach: Gott, wo möchtest du, dass ich zurückstecke, dass ich mich beschneiden lasse, damit deine Kraft in mir gute Früchte wachsen lässt? Und ein drittes: Am Weinstock hängt alles. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich läuft gar nichts. Wissen Sie eigentlich, was die Menschen damals zur Zeit Jesu vor Augen hatten, als Jesus vom Weinstock sprach? Denken Sie bitte nicht an unsere Weinberge hier in Deutschland, nicht an die akkuraten Plantagen am Hang, wo die Weinstöcke in Reih und Glied stehen, mit vielen Drähten in Form hochgehalten werden. Ein Weinstock in Galiläa oder Judäa, das war eine ziemlich knorrige Pflanze, direkt über dem Boden. Und bei trockenem Klima muss der Wein auch gar nicht hochgebunden werden, weil er auch nicht so faulig werden kann. Außerdem werden die Trauben in Palästina so oder so staubig. Es macht gar keinen Unterschied, ob man sie einen Meter wie bei uns über dem Boden züchtet oder ob sie unten wachsen. Ich habe ein älteres Foto hier dabei. Es zeigt einen Weinstock und wurde im März 1979 aufgenommen, in der Nähe von Bethlehem. So etwa sahen die Weinstöcke zur Zeit Jesu noch aus. Und man hat den Eindruck, eine abgestorbene, zumindest vernachlässigte Pflanze zu sehen. Aber das Gegenteil ist richtig. Ein starker, im Felsengrund verankerter, knorriger Strunk ist das. Mit langen, tiefen Wurzeln. Diese Wurzeln können bis zu 30 Meter lang werden. Und dieser Weinstock hier auf dem Bild wurde einige Wochen vorher zurückgeschnitten und deshalb sieht man noch keine Reben. Aber die werden wachsen und zwar meterlang. Benedikt Schwank, der dieses Foto aufgenommen hat, erzählte mir, dass er einmal in einer Oase auf dem Sinai mit dem Metermaß eine 5 Meter lange Rebe gemessen hat, die aus einem solchen Weinstock herausgewachsen ist. So viel Kraft steckt in jenem Wurzelstrunk. Trauben wachsen immer nur an den neuen, an den jungen Trieben. Also nicht wie bei den Himbeeren oder den Stachelbeeren, wo die Früchte ja an den älteren Zweigen hängen, die vom vorletzten Jahr noch übrig sind. Nein, beim Wein ist es wie beim Rosenstock. Blüten bzw. Früchte dann wachsen immer nur am grünen, am diesjährigen Trieb. Die Weinreben sind also ganz unmittelbar abhängig von einer noch lebendigen und dynamischen Beziehung zum Weinstock. Ja, dieses Bild ist deshalb so viel unmittelbarer und auch, wie gesagt, dynamischer als das andere Bild vom Baum, der an den Wasserflächen, Bächen gepflanzt ist, wie wir es vorhin ja im Psalm gebetet haben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, sagt Jesus. Und er meint damit, ihr braucht eine aktuelle, eine lebendige Beziehung zu mir. Lebt nicht aus der Vergangenheit, sondern sucht hier und jetzt heute die Verbindung mit eurem Herrn. Sonst seid ihr wie eine Weinrebe aus dem Vorjahr, die nur noch verholzt, aber keine Knospen und Früchte mehr treibt. Wenn die Reben dann im Frühjahr gewachsen sind, dann bilden sie übrigens ein dichtes Geflecht an Blättern und Trauben. Der ganze Boden ist davon bedeckt, so ist das in Palästina, und der Weinstock drunter wird dann unsichtbar. So war das früher zumindest. Und ich bin sicher, das gehörte damals mit zum Vergleich, den Jesus formulierte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin die unsichtbare Kraftquelle, sozusagen das Fundament. Aber ihr seid sichtbar. Man sieht euch und die Trauben, die dort wachsen. Die Kraft dazu kommt aus dem Weinstock. Aber die Menschen sehen nicht mich, nicht den Weinstock, sondern euch, die Reben. Und hoffentlich sehen sie auch die süßen, schmackhaften Trauben. Eure Liebe, eure Fürsorge, eure Beharrlichkeit, eure Geduld, wie gesagt, eure Großzügigkeit, eure Selbstvergessenheit, eure Freundlichkeit, hoffentlich auch eure Fehlerfreundlichkeit und eure Rechtschaffenheit. Und vor allem sehen sie hoffentlich eure Hoffnung. Das ist vielleicht die wichtigste Traube, die zurzeit wachsen sollte und darf. Und noch ein letztes, wenn wir den Zusammenhang im Johannesevangelium anschauen, dann hat sich Jesus nicht im Spätsommer, nicht kurz vor der Ernte, sondern im Frühjahr mit dem Weinstock verglichen. Das war kurz vor seinem Sterben, kurz vor dem Passafest, Anfang April. Also von der Jahreszeit her betrachtet, war es gerade mal 2 Wochen später, als unsere Aufnahme entstanden ist. Und damals, als Jesus sagte, ich bin der Weinstock, da sahen diese Weinstöcke tatsächlich so karg aus wie hier. Womöglich sieht Jesus in dem Weinstock, der wie abgestorben daliegt, auch ein Bild für seinen bevorstehenden Tod am Kreuz. Der Strunk sieht wie tot aus, aber er ist die Basis für viele Reben, die bald wachsen werden. Und so wird Jesus als Gekreuzigter der Grund sein für das neue Leben, das aus ihm wächst. Amen. Als vor gut 180 Jahren Philipp Spitter, der Liederdichter, über unser Bild vom Weinstock und den Reben nachdachte, kam er zu dem Ergebnis, ja, hier findet sich tatsächlich Lebenskraft, eine Energie, die den Alltag zum Fest macht. Und diesem Weingärtner kann ich mich anvertrauen, weil er es gut mit mir meint. Und so formulierte er sein Lied als Gebet. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Wollen wir dieses Lied nun anstimmen? Lassen Sie uns beten. Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich. So in Freude wie in Leid, bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Danke, Herr, dass wir es gut bei dir haben, wenn wir bei dir sind. Und dass du uns ausstattest mit Lebenskraft und Hoffnung, sodass süße Früchte wachsen können. Bitte mach du uns durchlässig für diese Kraft, ja, für diese Dynamik, die in dir steckt. Wir wollen dir nicht im Weg stehen, sondern dich bitten, dass du uns veränderst und unser Leben gestaltest. Danke, dass du auf verborgene Weise viel mehr wirkst, als wir erahnen können. Menschen bereits im Blick hast und auch erreichst, die selbst noch gar nichts davon wissen. Und so möchten wir dir auch bewusst jene Menschen geben, die jetzt vielleicht ganz weit entfernt sind von unseren Gottesdiensten, die sich schwer tun, mit dir zu reden, die dir nicht mehr vertrauen können oder wollen oder die womöglich noch nie von dir gehört haben. Wir wollen dir das glauben, dass du sie schon längst kennst und siehst und lieb hast. Dring du zu ihnen durch. Hol sie mit hinein in den Weinstock, in den Weinberg. Ja, wir wissen uns verbunden. Verbunden nicht nur in der Gemeinde, sondern mit den Christen auf der ganzen Erde. Und bringen dir heute Morgen ganz besonders jene in Kenia, dem Projekt Mully's Children's Family, mit dem wir schon seit so vielen Jahren in Beziehung stehen. Die Menschen in Afrika sind in besonderer Weise nun voller Angst, was aus ihnen werden wird, ohne funktionierendes Gesundheitssystem, ohne den notwendigen Abstand, den sie haben können zueinander, weil sie schlicht zu viele sind auf engem Raum. Hab du Erbarmen. Und so vieles gibt es, was wir dir noch sagen möchten. Danke, dass das Gebet weitergeht über unsere Worte hinaus und dass du uns selbst auch Worte gegeben hast, wie wir den himmlischen Vater anrufen können. Und so beten wir miteinander, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stehen ganz kurz vor der Drucklegung einer neuen Auflage unseres Liederbuches. Da sind auch neue Lieder reingekommen, also nochmal neuere als die ohnehin schon neuen. Und dazu gehört auch das Segenslied, das wir nun vorgestellt bekommen. Ich lade Sie ein, zu Hause innerlich oder auch aus vollem Herzen mitzusingen.
Gedanken, die Seele inspirieren. wünsche diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du liegst vor seinem Angesicht. Denn du lebst für seinem Angesicht.